Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ja, lass uns noch einmal still werden vor dem Herrn und seinen Beistand erbeten. Wir danken dir, unserem großen Herrn und Gott, Retter Gott, Retter, Bewahrer, du bist auch unser wahrer Lehrer. Wir denken daran, dass geschrieben steht, und es ist wahr, es heißt, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wir sind darauf angewiesen, dass du selbst uns lehrst, dass uns deine Wahrheit lehrst, deine Gedanken uns ins Herz schreibst. Wir beten, dass du uns wachsendes Verständnis gibst, deiner Wege, deiner Werke. Gib uns auch Verständnis deines Wortes, auch zu verstehen, wie du redest, wie du sagst, was du uns sagen willst. Wir befehlen uns dir an, vertrauen dir und danken für deine Treue. Amen. Ja, wer die Kursbeschreibung bekommen hat und gelesen hat, der hat dort gesehen, dass ich versprochen habe, dass ich ganz kurz etwas sage zu den poetischen Büchern. Das Buch, das wir behandeln in dieser Woche, gehört zu den poetischen Büchern. Das Buch Prediger. Salomo hat 3 Bücher geschrieben, die sind alle der Form nach, der literarischen Gattung nach poetisch. Besonders deutlich ist das im Hohen Lied, aber auch das Buch der Sprüche, eindeutig poetisch. Und auch Prediger, obwohl es dort nicht ganz so einheitlich ist. In Prediger finden sich ja auch biografische Abschnitte. Dort berichtet er von sich, wer er war, wer er ist, was er getan hat. Die sind nicht poetisch, aber dort, wo er lehrt als Prediger, nicht von sich redet, dort wird seine Sprache poetisch. Wir haben also 5 solche Bücher, außer den 3 von Salomo geschriebenen. Hiob als erstes in der Sammlung, so wie es in unseren Bibelausgaben gegeben ist, als erstes in der Sammlung der poetischen Bücher, Hiob. Und dann als zweites die Psalmen. Es hilft uns sicher zum Verständnis eines jeden Buches in der Bibel, wenn wir es vergleichen mit ähnlichen biblischen Büchern, um zu sehen, was die besondere Botschaft dieses Buches ist, das wir gerade studieren. Und um klarer zu erfassen, was die besondere Botschaft von Prediger ist, ist es sicher nützlich, Prediger zu vergleichen mit den anderen Büchern, die Salomo geschrieben hat, und überhaupt mit den übrigen poetischen Büchern. Das Buch Hiob als erstes, das große Thema des Buches Hiob, was würdet ihr sagen? Was fällt einem ein, sobald man Hiob sagt? Stichwort, ein Wort. Leiden, ja, gut. Aber dann stellt sich eine zweite Frage. Wer leidet oder um wessen Leiden geht es? Geht es um die Frage des Leidens in der Welt? Oder geht es darum, dass Leiden nur von einer bestimmten Sorte von Menschen? Ja, richtig, das Leiden eines Gerechten. Das Buch wird ja so eingeleitet. Hiob wird beschrieben und er wird bezeichnet als ein Gerechter, der das Böse mied, der gerecht, der gottesfürchtig war. Hiob 1, Vers 1, es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob, und dieser Mann war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und mied das Böse. Es geht also um das Leiden des Gerechten. Was würdet ihr sagen, dass aber die Aussage des Buches Hiob ist? Ist es lediglich die Beschreibung des Leidens eines Gerechten oder hat es eine andere Botschaft? Oder eine genauer bestimmte Botschaft. Dass das Leben doch einen Sinn hat. Also trotz Leiden, also obwohl der Gerechte leiden muss, dass sein Leben doch einen Sinn hat. Ja, was würdet ihr sagen? Also das stimmt sicher. Vielleicht kann man es noch präziser fassen. Also Leiden hat seinen Sinn. Es ist nicht sinnlos. Nun, wie geht man vor, wenn man so etwas herausfinden will in einem Buch? Wenn man sich fragt, worauf will dieses Buch hinaus? Was ist die Summe dieses Buches? Was will es uns letztendlich lehren? Wie geht man vor?
Die Gesamtaussage,
lesen muss das ganze Buch lesen, selbstverständlich. Und häufig ist es so, dass man einen Begriff schon bekommt vom Inhalt des Buches, von der Botschaft des Buches und nachher von der Absicht des Buches, wenn man den Anfang und das Ende gut anschaut. Meistens ist es so, am Anfang wird entweder eine Aussage gemacht, eine Behauptung aufgestellt und dann wird sie belegt und am Schluss wird dann gezeigt, und siehst du, dahin sind wir jetzt gelangt. Oder es wird uns am Anfang eines Buches die Vorbereitung zu allem, was gesagt werden soll, gezeigt. Es wird alles vorbereitet, was nachher geschieht, was nachher gesagt wird. Und dann verstehen wir am Ende, wohin alles geführt hat. Und wie ist das im Buch Hiob?
Das Zweite,
ja.
Dass es eigentlich alles dazu hinführt.
Ja, richtig. Und was wird dann am Ende des Buches Hiob? Was erfahren wir dort im Vergleich zum Anfang?
Dass hier ein kleiner Mensch ist im Gegensatz zu Gott.
Gut, ja, das sagt das ganze Buch. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit des Buches Hiob. Er ist ein kleiner Mensch im Vergleich zu Gott. Aber wohin führt alles, was Gott über Hiob an Leiden bringt oder verhängt?
Zum Schluss gibt es Happy End.
Es wird alles wieder gut, ja, es wird alles wieder gut. Das ist eine vornehme Untertreibung, was du hier sagst.
Dass Hiob Gott mehr kennenlernt.
Ja, also eine vornehme Untertreibung, denn wie verhält es sich wirklich mit Hiob? Wird es bloß alles wieder gut? Besser. Er hat am Ende mehr, als er vorher hatte. Sein Ende ist besser als sein Anfang. Und so können wir ganz knapp und kurz sagen, die große Botschaft des Buches Hiob ist, Gott bringt Leiden in das Leben der Gerechten, um sie zu einem besseren Ende zu führen, zu etwas Besserem, als sie je gekannt und gehabt haben. Was ist denn bei uns das bessere Ende, zu dem Gott uns führt? Wir haben es eben gehört. Ja, wir werden verherrlicht werden. Wir werden bei ihm sein. Ewig bei ihm sein. Und dem sagen wir doch als Christen, das sei die Hoffnung des Christen. Die Hoffnung des Christen ist, wir werden beim Herrn sein, ihm gleich sein, verherrlicht sein. Die Hoffnung des Christen. Und so ist das große Thema des Buches Hiob ist die Hoffnung des Gerechten. Wäre es bloß das Leiden des Gerechten, das wäre keine Antwort auf die Fragen, die das Leiden des Gerechten an einen jeden stellt. Die Hoffnung des Gerechten. Nun, geht man vor, wenn man ein alttestamentliches Buch verstehen will, außer dass man nur das Buch selbst liest? Worauf soll man besonders achten, um ein alttestamentliches Buch zu verstehen? Oder worauf auch noch achten? Ganz allgemein gesagt, man soll darauf achten, ob andere inspirierte Autoren etwas zu diesem Buch sagen. Der große Vorteil ist nämlich der, dass das wirklich inspirierte Kommentare sind. Ich habe auch eine Auslegung über das Buch Hiob geschrieben. Die Auslegung ist nicht inspiriert. Da fehlt manches. Und das eine oder andere wird falsch sein. Eine sagen sie, mich schämen müssen. Was, das habe ich geschrieben? Oh, hätte ich nicht schreiben müssen. Das ist kein inspirierter Kommentar. Also gibt es inspirierte Kommentare zum Buch Hiob? Gibt es welche? Und wenn es welche gibt, dann muss man die sehr sorgfältig beachten. Wisst ihr um einen inspirierten Kommentar zum Buch Hiob?
Jakobus.
Ja, richtig, Jakobusbrief. Und schauen wir uns das an, was der Jakobusbrief sagt über Hiob. Jakobusbrief, Kapitel 5, da heißt es im Vers 11. Jakobus 5, Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das Ende habt ihr gesehen. Das heißt, Jakobus, der inspirierte Kommentator, er erklärt, beleuchtet das ganze Buch Hiob vom Ende her. Das ist eben die Hoffnung des Christen, unser Ende. Also Hoffnung, das ist die große Botschaft des Buches Hiob, die Hoffnung des Gerechten, die Hoffnung des Erlösten. Dann Psalmen, worum geht es in den Psalmen? Ein Stichwort, nur eins. Könnt ihr das mit einem Stichwort sagen, was die Substanz der Psalmen ist?
Lobpreis.
Lobpreis. Zu spezifisch, aber es ist fast richtig. Ich würde sagen Gebet. Ja, denn Gebet beinhaltet ja auch Lobpreis. Denn es finden sich ja auch Bitten in den Psalmen, also Gebet. Das heißt, das ist der persönliche Umgang des Gerechten mit Gott. Gebet. Gebet als Ausdruck wessen, wer nur kann beten. Natürlich nur der Gerechte oder der Erlöste kann beten. Aber wie kann man das dem auch sagen? Wer kann nur beten oder welches Beten ist nutzlos? Beten ohne Glauben. Und so ist wahres Gebet ist eine Frucht wahren Glaubens. Superlative sind gefährlich. Ich will dennoch einen gebrauchen. Gebet ist der vornehmste Ausdruck des Glaubens, des Erlösten. Gebet zeigt, dass er wirklich glaubt, wirklich weiß, alles kommt von Gott, alles ist in seiner Hand, alles empfange ich von ihm, alles gibt er mir. All das, was nötig ist, was gut ist, was heilsam ist, die Gebete der Erlösten. Und so sind die Psalmen besonders ein Zeugnis vom Glauben, der Glaube der Erlösten. Hiob, Hoffnung der Erlösten, Psalmen, Glaube der Erlösten. Dann haben wir Sprüche. Auch da genügt ein Wort, um das große Thema der Sprüche zu umschreiben, zusammenzufassen, nämlich Weisheit. Ja, Weisheit. Prediger. Auch ein Wort, nämlich Eitelkeit, das wäre ein ganz trauriges Buch, wenn es so wäre. Eitelkeit kommt sehr häufig vor, ist auch wichtig, sehr wichtig, um etwas Wichtigeres zu lernen.
Die richtige Art des Lebens.
Ja, richtig zu leben, wie soll man richtig leben, gut leben. Und was braucht es, damit wir gut leben, richtig leben in dieser Welt?
Gottesfurcht,
ja. Und Gottesfurcht ist ein Ausdruck von Weisheit. Also wieder Weisheit. Weise, Weiser, Weisheit kommt 53 Mal vor im Buch Prediger. In nur 12 Kapiteln, das ist ziemlich viel. Also auch Weisheit. Beide Male Weisheit. Prediger, Weisheit des Gerechten, Weisheit des Erlösten. Sprüche, Weisheit, Prediger, Weisheit, in beiden Weisheit. Heißt das nun, dass in beiden Büchern das Gleiche gelehrt wird? Also zwei Bücher, die mit etwas anderen Worten die gleiche Botschaft tragen. Oder kann man einen Unterschied erkennen? Ja, man kann ja fragen, Weisheit, wozu denn? Und wer sagt es? Sagt es du, um richtig zu leben? Eben, Prediger, Weisheit, um in dieser Welt richtig zu leben. Und nach meiner Überzeugung, diese Überzeugung teilen wahrscheinlich nicht alle, also was ich da und dort so bei anderen Auslegungen gesehen habe, das andere Ansicht, aber ich bin der Überzeugung, Sprüche lehrt uns nicht Weisheit, wie wir in dieser Welt richtig leben, ist nicht die Hauptsache, sondern Sprüche lehrt uns göttliche Weisheit, um den Weg zu gehen, um ans Ziel zu kommen. Weisheit, um den Weg hindurch, durch diese Welt der Versuchungen, der Verführungen, der Fallstricke, der Fallgruben, den Weg hindurch zu gehen und ans Ziel zu kommen. Diese Weisheit, göttliche Weisheit, um den Weg ans Ziel zu gehen. Dann Prediger, göttliche Weisheit, um in dieser Welt recht zu leben. Denn das Leben ist ja nicht nur ein Weg, das Leben ist auch ein Aufenthalt. Ein 70- oder 80-Jähriger, manchmal kürzer, manchmal länger. Aber das Leben ist auch ein Aufenthalt. Es ist nicht ein Nichts, es ist ein Aufenthalt. Und die Frage ist, was wir in diesem Leben während dieses Aufenthaltes tun. Was ist das rechte Tun? Und dazu brauchen wir wirklich Weisheit von Gott. Also das will uns Salomo mit dem Buch Prediger vermitteln. Gut, so viel, das soll genügen, so als Zusammenstellung oder als kurzen Überblick über die poetischen Bücher und was sie je lehren. Nun schlagen wir Prediger auf und lesen im Buch Prediger die 11 ersten Verse. Prediger Kapitel 1, die 11 ersten Verse. Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht, ein Geschlecht kommt, aber die Erde besteht ewig. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Sie eilt immer Ort zu, von wo sie aufgeht. Der Wind geht nach Süden, wendet sich nach Norden, sich wendend und wendend geht er und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Alle Dinge mühen sich ab, niemand vermag es auszusprechen. Das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was gewesen, ist das, was sein wird. Das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Da ist kein Andenken an die früheren und für die Nachfolgenden, die sein werden, für sie wird es auch kein Andenken sein bei denen, welche später sein werden. Und ich habe das nur gelesen, um uns einen Eindruck von der Sprache zu geben, wie Salomo in diesem Buch spricht. Und wir merken sofort, das ist nicht ein historischer Bericht. Da berichtet er nicht von seinem Leben, da berichtet er nicht von Geschehnissen im Volk Israel oder unter den Völkern. Wir merken, es ist auch nicht die Sprache der Gesetzesbücher mit Anweisungen, mit Befehlen, mit Unterweisung. Es ist auch nicht die Sprache der neutestamentlichen Lehrbriefe. Es ist eben die Sprache der poetischen Bücher. Ich will euch nur einige Merkmale zu dieser Sprache euch ins Bewusstsein rufen. Die poetische Sprache bedient sich sehr gerne der Vergleiche. Vergleiche. Und manchmal geht es um Ähnlichkeiten. So auch die Propheten in ihren Prophetenreden verwenden oft auch Vergleiche. Oder in den Psalmen finden sich viele Vergleiche. Zum Beispiel der Gerechte, der Tag und Nacht über Gottes Wort sind. Was wird dann von dem gesagt? Er ist wie ein Baum. Einfach ein Vergleich. Ganz simpel, ein Vergleich. Es wird nicht gesagt, er sei ein Baum, er ist wie ein Baum. Ein Vergleich. Und die poetische Literatur verwendet sehr gern Vergleiche. Salomo verwendet gern Vergleiche, um uns Dinge verständlich zu machen. Ein Beispiel aus dem Buch der Sprüche, Sprüche 26, Vers 1. Sprüche 26, Vers 1. Wie Schnee im Sommer und Regen in der Ernte, so ist Ehre den Toren nicht geziemend. Also Salomo will sagen, einem Toren soll man keine Ehre geben. Und uns das richtig einleuchtend und eingängig zu sagen, verwendet er einen Vergleich. Und wie lautet der Vergleich? Anstatt bloß zu sagen, gib keinem Toren Ehre, Punkt, das wäre die Sprache der Gesetzesbücher. Tu das nicht, Punkt. Aber wie lehrt Salomo diese Wahrheit? Gib dem Toren keine Ehre. Durch einen Vergleich. Er sagt, wie Schnee im Sommer. Hast du gern Schnee im Sommer? Passt Schnee im Sommer? Oder wie Regen in der Ernte. Hat man gern Regen in der Ernte? Weizenernte, wunderbar, dürr. Stäubt schon vor Dürre der Weizen. Und dann kommt Regen. Hat man das gern? Wenn der Weizen verregnet wird und nass wird. Passt nicht. So ist Ehre, so passt Ehre nicht zum Toren. Schädlich sogar. Unwillkommen. Passt nicht. Schädlich. Also, so verwenden die Weisheitslehrer Vergleiche, um uns Wahrheiten anschaulich zu vermitteln. Oder ein anderes Beispiel, auch ein schöner Vergleich, Lied 2, Liter Lieder 2, Vers 2. Liter Lieder 2, Vers 2. Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin mitten der Töchter. Dornen. Sind Dornen schön? Sind Dornen angenehm? Ist man gern unter Dornen? Nein, nein, nein. Die stechen, die kratzen, denen geht man aus dem Weg. Und alle anderen sind wie Dornen. Aber meine Freundin, eine Lilie unter den Dornen, unvergleichlich. Eben ein Vergleich. Wie eine Lilie inmitten der Dornen. So ist meine Freundin inmitten der Töchter. Die anderen sind wie Dornen, alle anderen Töchter. Gut, so viel zu diesen Vergleichen. Dann, was uns was wir zunächst nicht erwarten, ist, dass die poetische Sprache im Hebräischen sehr knapp ist, ganz knapp. Eine ganz große Ökonomie der Worte, kein Wort zu viel, kein Wort zu viel. Sehr knapp, denkbar knapp. Und das ist gleichzeitig auch ein Spiegelbild des Weisen selbst. Denn wir lernen im Buch Prediger in Kapitel 5, Prediger Kapitel 5, im Vers 2, Prediger 5, Vers 2. Da steht, Träume kommen durch viel Geschäftigkeit, der Tor wird laut durch viele Worte. Der Tor macht viele Worte, der Weise macht nicht viele Worte. Mit wenigen Worten sagt er das Entscheidende. Ganz knapp, prägnant, eingängig. Ich gebe euch ein Beispiel, das uns zeigt, wie die Knappheit der hebräischen Sprache uns manchmal Schwierigkeiten bereitet. Manchmal ist das Hebräische so knapp, dass es für uns mehrdeutig ist. Ich beeile mich zu sagen, für uns. Die Menschen, die damals lebten, Hebräisch redeten, dachten, die wussten, was gemeint war. Wir leben und denken nicht mehr Hebräisch und wir haben das Hebräische der Bibel. Und das Hebräische der Bibel ist natürlich Hebräisch, selbstverständlich, aber ist nur ein Ausschnitt der gesamten Sprache, in der die Menschen damals lebten und dachten. Und darum fehlen uns auch viele Assoziationen, mit der die Sprache ja arbeitet. Wenn ich in einer Sprachgemeinschaft lebe und dann verwende ich ein Wort und jeder der an der gleichen Sprachgemeinschaft teil hat, wenn er dieses Wort hat, stellen sich sofort andere Gedanken ein, die mit diesem Wort zusammenhängen. Und wir haben zu wenig solche Kenntnisse und Assoziationen in einer Sprache, die nicht mehr gesprochen wird, die vor 3000 Jahren gesprochen wurde und von der wir ein so kleines Korpus haben. Nur so viel Hebräisch besitzen wir. Klassisches Griechisch besitzen wir mindestens 20 oder 100 Mal mehr an Texten. Aber Hebräisch sehr wenig. Und darum ist diese Sprache, diese so knappe Sprache, für uns oft mehrdeutig. Und das zeigt sich in den Bibelübersetzungen. Jetzt schlagen wir auf Sprüche 12, Vers 9. Dieses Beispiel schauen wir uns noch an, dann machen wir eine Pause. Eigentlich wäre Viertel nach Pause gewesen, ich weiß schon, aber dachte, wir verschieben es jetzt einfach ein bisschen.
Viertel vor ist eine gute Pause.
Ah, bis Viertel vor. Also prima. Prima, dann quäle ich euch noch ein bisschen. Also Sprüche, ja, mit Genehmigung von oben, ich darf das jetzt. Also Prediger 12, Vers 9. Jetzt lesen wir diesen Vers, ich lese einmal aus der unrevidierten Elberfelder Bibel, da steht Folgendes. Besser wer gering ist und einen Knecht hat, als wer vornehm tut und hat Mangel an Brot. Kann mir jemand aus einer Übersetzung lesen, wo das anders lautet, also nicht nur in einem Detail anders, sondern wo die Aussage wirklich eine andere ist? Zum Beispiel Luther.
Wer gering ist und wartet des Seinen, der ist besser, denn der groß sein will und des Brotes mangelt.
Ja, das ist gut, ja. Ganz richtig. Ich hoffe, ihr versteht den guten Luther 1912. Ja? Nicht? Du schüttelst den Kopf? Ja, vielleicht hat jemand Luther 84. Hat jemand Luther 84? Ja, kann das jemand nachschlagen? Du hast deine Luther 84, gut.
Ja. Wer gering ist und geht seiner Arbeit nach, ist besser als einer, der groß sein will und an Brot mangelt.
Ja, ist das Luther 84? Ja, genau. Also gemäß Übersetzung von Luther ist die Aussage von Sprüche 12, Vers 9, besser einer ist arm, aber tut seine eigene Arbeit, als wer groß tut. Und sich darum sagt, ich muss nicht arbeiten, das ist nicht meine Sache zu arbeiten, hat dafür Mangel an Brot. Was ist besser? Die Aussage ist klar. Nun, wie kommt Elberfelder dazu, das ganz anders zu deuten? Besser, wer gering ist und einen Knecht hat. Also ich bin gering und habe einen Knecht. Der Knecht arbeitet für mich. Besser das, als vornehm tun und Mangel an Brot haben. Die Logik der Aussage ist nicht vorhanden, inexistent. Sie haben halt einfach, und das ist ja die Stärke von Elberfelder, aber manchmal passt es dann nicht ganz. Sie haben einfach ganz dürr, Wort für Wort übersetzt, und es ist nicht falsch übersetzt, aber eben weil das Hebräisch an dieser Stelle mehrdeutig ist, haben sie den Sinn nicht getroffen. Nun muss ich euch ein wenig erklären, wie das Hebräische buchstäblich lautet. Also, weil die Hebräisch können, sage ich es zuerst auf Hebräisch. Nein, ich sage es auf Hebräisch, weil dann merkt ihr, wie kurz das im Hebräischen ist. Wie kurz. Dob nikle, das ist die ganze erste Vershälfte. Dob nikle, die zweite Vershälfte, v'ebed lo. So kurz. Dob nikle, v'ebed lo. Und wörtlich übersetzt heißt das, Folgendes, gut, gering und ein Knecht ihm. Und das heißt dann, gut ist, wer gering ist und ist sich selbst ein Knecht. Also arbeitet selber. Also, und schließlich, gut meint hier, weil es ja ein Vergleich ist, besser. Besser, wer gering ist, wer arm ist, aber ist sich selbst sein Knecht, arbeitet für sich selbst. Eben alles, wer vornehm tut und darum nicht arbeiten will für sich und lieber Hunger leidet. Ja. Aber das Hebräische ist so knapp, so kurz, und darum kann man das, dieses gut ist oder besser ist, wer gering ist und ihm ein Knecht ist, kann man ebenso deuten, er hat einen Knecht, oder ihm ein Knecht ist, er ist sich selbst ein Knecht. Also er ist arm, dafür ist er sein eigener Knecht und hat dafür dann auch Brot. Gut, also die Sprache der Poesie ist sehr, sehr knapp. Das macht auch die Schönheit und das macht auch die Kraft der poetischen Sprache aus. Das macht sie ebenso, wie Salomo selber sagt, die Sprache der Weisen, also die Worte der Weisen, aber auch durch die sprachliche Form ist wie... Womit vergleicht er die Worte der Weisen im Buch Prediger? Hat das jemand im Ohr? Ganz am Schluss des Buches sagt er, die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und eingeschlagene Nägel. Kurz und spitz wird da gesagt und das fährt in die Seele. Gut, dann ein besonderes Merkmal der poetischen Sprache ist, dass sie die Wahrheit häufig lehrt, mitteilt, indem sie eine Aussage variiert. Also man macht eine Aussage, nachher macht man die gleiche Aussage und variiert in der Wortwahl. Zwei parallele Aussagen mit etwas anderen Worten zweimal das Gleiche gesagt. Und so wird wie der Hammer oder der Nagel, mit zwei Hammerschlägen wird der Nagel getrieben. Man sagt eine Wahrheit, wumm, erster Schlag, dann sagt man die gleiche Wahrheit mit etwas anderen Worten, zweiter Schlag. Beispiel dafür. Wir schlagen auf den Psalm 103, den Vers 19. Psalm 103, der Vers 19. Der Herr hat in den Himmeln festgestellt seinen Thron. Das ist die erste Zeile. Und jetzt wird in der zweiten Zeile das Gleiche noch einmal gesagt mit anderen Ausdrücken. Also noch einmal, der Herr hat in den Himmeln festgestellt seinen Thron und sein Reich herrscht über alles. Thron in der ersten Zeile, in der zweiten Zeile statt Thron, was wird da gesagt?
Reich.
In der ersten Zeile, der Herr hat in den Himmeln festgestellt seinen Thron, in der zweiten Zeile statt Himmel. Über alles. Zweimal das Gleiche gesagt. Die Worte variiert. Und das ist ein typisches Merkmal der hebräischen Poesie. Zwei parallele Aussagen. Man spricht dann vom Parallelismus der Glieder, der Versglieder. Und fast alle Verse in den Psalmen sind zweigliedrig und fast alle Sprüche in den Sprüchen sind zweigliedrig. Nun ist das im Buch Prediger nicht so systematisch und gleichförmig durchgezogen wie in den Sprüchen, aber wir werden dann feststellen beim Lesen des Textes, dass er immer wieder solche Aussagen in zwei kurzen Sätzen das Gleiche sagt, die Worte variiert und damit die Wahrheit einhämmert. Er sagt sie und sagt es noch einmal. Und das ist natürlich ein didaktisches Mittel. Ein Lehrer wiederholt. Und so ist es ein didaktisches Mittel. Also die Knappheit der Sprüche, man merkt sie sich gut, sie ergreifen einen unmittelbar und Wiederholungen und dadurch bleiben sie im Gedächtnis haften. Oder noch ein Beispiel für diese Art Wiederholung, wo man in zwei Aussagen zweimal hintereinander das Gleiche sagt. Hiob Kapitel 3, der Vers 24. Hiob Kapitel 3, der Vers 24. Hiob 3, Vers 24, gleich meinem Brot kommt mein Seufzen. Oder mein Seufzen kommt wie mein Brot und wie Wasser ergieße ich mein Gestöhn. Erste Zeile, also mein Seufzen ist wie Brot. Zweite Zeile, was entspricht in der zweiten Zeile dem Brot? Das Wasser, ja, das sind so, Brot und Wasser stehen beide für das, was für den Menschen, für sein Leben unerlässlich ist. Wenn du Brot und Wasser hast, dann kannst du leben. Du kannst eines von beiden sagen, Brot oder Wasser. Und mein Seufzen in der ersten Zeile, in der zweiten Zeile, mein Gestöhn. Das ist eben die typische Sprache der Poesie, Parallelismus, der Versglieder. Manchmal bestehen diese beiden Aussagen aber auch in Gegensätzen. Man kann ja auch durch Gegensätze, indem man eine Wahrheit lehren, indem man die Gegensätze einander gegenüberstellt, um so die Wahrheit, die Aussage noch griffiger zu machen. Zum Beispiel Sprüche 10, Vers 1. Sprüche 10, Vers 1. Sprüche 10, Vers 1, da steht, ein weiser Sohn erfreut den Vater, das ist die erste Zeile. Zweite Zeile, ein törichter Sohn ist seiner Mutter Kummer. Es ist übrigens ein großer Schade, dass die deutschen Bibelausgaben die Zeilen nicht als Zeilen setzen, sondern sie setzen diese Verse in einen fortlaufenden Text. Das ist schade. Oder hat jemand eine Bibelausgabe, wo nach ein weiser Sohn erfreut den Vater ein Absatz ist und nach die nächste Zeile ein wenig eingerückt? Ja, so sollte es auch sein. Bitte? Ja, ja. Und so, das ist auch eine Hilfe beim Lesen. Dann erkennt man sofort die beiden parallelen Aussagen. Und hier besteht die Parallele in einem Kontrast, in Gegensätzen. Der weise Sohn erfreut den Vater. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Und dann ein törichter Sohn ist seiner Mutter Kummer. Also was ist alles gleich in der ersten Zeile? Wo haben wir die Entsprechungen zwischen erster und zweiter Zeile?
Weiser und törichter Sohn.
Na, das ist der Gegensatz. Das ist ja der Kontrast. Aber was ist gleich? Vater, Mutter ist gleich. Was ist auch gleich? Sohn. Ja, es geht also einfach um einen Sohn. Und einmal sagt der Vater, einmal sagt der Mutter. Ist ja beides wahr. Sohn, Sohn der Mutter, Sohn des Vaters. Aber dann wird gesagt, und das ist der Kontrast, so wie der weise Sohn, und jetzt könnte man sagen, die Eltern erfreut, hätte er auch schreiben können, ein törichter Sohn ist seiner Eltern Kummer. Aber er variiert einfach, aber sagt zweimal das Gleiche mit Vater und Mutter, aber der Kontrast liegt Weisheit, Torheit. Und der entsprechende Kontrast daraus ist welcher? Zwischen der ersten und der zweiten Zeile? Freude und Kummer. Ja, und wer das hört und darüber nachdenkt, der zieht daraus hoffentlich eine Schlussfolgerung. Ich will nicht meiner Mutter oder meines Vaters Kummer sein. Ich will nicht ein Tor sein. Ich will weise sein. Und zur Weisheit gehört nach dem Buch der Sprüche, dass man sich Autoritäten unterordnet, dass man sich den Eltern unterordnet, dass man sich, weil Gott es verfügt hat, Gott unterordnet, dass man Gott fürchtet. Und der wird sich so verhalten und macht damit den Eltern auch Freude. Gut, also Kontraste, Gegensätze. Nun, wir kennen in den europäischen Sprachen, seit dem Mittelalter, den Endreim. Also wir reimen, aber wir reimen, indem wir das Ende einer Zeile mit der nächsten Zeile reimen lassen. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, Frischgesellen sei zur Hand. Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß. Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Das ist eben Endreimen. Wie reimte man, also man begann im Mittelalter, im Mittelhochdeutschen so zu reimen. Wie reimte man vorher? Im frühen Mittelalter? Da stabte man. Staben. Ihr wisst, was das ist? Staben. Also das reimt nicht das Ende des Wortes, sondern der Wortanfang lautet gleich. Das ist Stabreim. Also auch ein lautlicher Reim. Nun, wir verwenden Stabreim in gewissen Redensarten. Man muss Haus und Hof verlassen. Das ist Stabreim. Oder das Schiff ging unter mit Mann und Maus. Und er verließ die Stadt bei Nacht und Nebel. Das ist eben Stabreim. Dort reimt der Anfang der einzelnen Wörter. Aber wir kennen das nur noch so in Redensarten. Wir verwenden ihn nicht mehr in der Dichtung. Nun, die Antike, also das Antike, die Antike in der griechischen und in der römischen Antike, was war das Merkmal der Dichtung? So wie im Deutschen kein Reim, weder Endreim noch Stabreim, sondern Metrum, war metrisch. Illego qui fuer intenerorum loser amorum quem legesut noris accipe posteritas. So beginnt Ovid seine Ars, seine Remedia Amoris. Also der berühmte Hexameter, das berühmteste, also bekannteste Versmaß. Also 6 Hebungen, in einer Zeile 6 Hebungen. Und dann gab es ein Pentameter, in einer Zeile 5 Hebungen. Also kurz und lange Silben, Hebungen und Senkungen, so. Und das Hebräische, wie reimt denn das Hebräische? Gedanklicher Reim. Das ist eben Gedankenreim, den ich euch präsentiert habe. Der Herr hat in den Himmel festgestellt seinen Thron und jetzt kommt ein Gedanke, der mit dem reimt. Und sein Reich herrscht über alles. Gedankenreim. Nicht Formreim. Denn die alte römische und griechische Dichtung ist eine reine Formsache. Und auch der Endreim und Stabreim ist nur eine reine formal lautliche Sache. Aber hebräischer Reim ist ein Reim der Gedanken. Das finde ich großartig. Und das gehört eben zur poetischen Sprache.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.